NDR Info. Echo des Tages.
Italien will keine Verfassungsreform. Viele der Italiener, die gestern mit noch gestimmt haben, wollten aber auch vor allem Matteo Renzi nach Hause schicken. Und das hat geklappt. Heute Abend noch will der Regierungschef seinen Rücktritt einreichen. Renzi, ein überzeugter Europäer, tritt also ab. Das schlägt in Brüssel, in Berlin und anderen Hauptstädten Wellen. Wir berichten und kommentieren. Österreich am Tag danach mit einem zukünftigen Bundespräsidenten van der Bellen ist natürlich ein weiteres Thema heute hier im Echo des Tages. Unter anderem auch, während sich Europa verändert, sortiert sich die CDU für den Bundestagswahlkampf 2017. Der Parteitag in Essen beginnt morgen. Urteil in Traunstein: Der Fahrdienstleiter, der für das schwere Zugunglück von Bad Aiblingen verantwortlich ist, soll 3,5 Jahre in Haft. Und in London hat der Supreme Court heute begonnen, darüber zu beraten, ob für den Brexit auch das Parlament befragt werden muss. Im Studio begrüßt sie Sabine Rhein. Guten Abend. Katerstimmung heute also in Italien. Auch viele derjenigen, die gegen die Verfassungsreform gestimmt haben, sind nicht ganz sicher, ob es richtig war, das Land in eine neue Regierungskrise zu stürzen. Noch ist unklar, wie es jetzt weitergeht. Matteo Renzi jedenfalls will, wie gesagt, heute Abend noch zurücktreten. Tassilo Forchheimer berichtet aus Rom.
Mit 39 Jahren wurde er Regierungschef. Mehr als 1000 Tage konnte er sich an der Spitze halten. Nun haben ihm die Wähler eine jähe Abfuhr erteilt. Matteo Renzi, bis gestern Abend der starke Mann in der italienischen Politik, musste den Preis dafür bezahlen, dass er die Abstimmung über eine Verfassungsänderung mit seinem persönlichen Schicksal verknüpft hatte. Und das in einer Lage, in der die meisten Menschen in Italien gar nicht gut auf Politiker zu sprechen sind. So wie die 46-jährige Maria Grazia. Die Leute haben es satt, uns Arbeitnehmern haben sie alles genommen, von der Gewerkschaft angefangen. Was sollen die uns noch nehmen? Das Volk sollte souverän sein und dann haben wir einen Diktator. Die Jugendlichen finden keine Arbeit. Wir gehen mit 70 in Rente, sie haben uns fertig gemacht. Das Gesundheitswesen, alles ist zusammengebrochen. Matteo Renzi war mit großen Versprechungen gestartet, doch Italien steckt immer noch in der Krise. Die Wirtschaft kommt nicht auf Touren. Wohl auch deshalb fiel das Referendum am Ende klar zugunsten der Reformgegner aus. Mehr als 59% der Wähler entschieden sich gegen den Vorschlag des Ministerpräsidenten. Im armen Süden hatte Renzi mehr Gegner als im reichen Norden. Junge Menschen stimmten eher gegen die Reform als Ältere, die weniger häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Eine Möglichkeit ist nun, dass Staatspräsident Sergio Mattarella eine Übergangsregierung einsetzt. Als Nachfolger Renzis sind unter anderem Finanzminister Piercarlo Padoan und Senatspräsident Pietro Grasso im Gespräch. Möglich wären auch Neuwahlen im kommenden Jahr. Als problematisch erweist sich hier jedoch das aktuelle Wahlrecht, das zuletzt nur für die Abgeordnetenkammer geändert worden war. Die Direktwahl des Senats sollte es nach dem Referendum nicht mehr geben. Das rächt sich nun, schimpft Vito Grimi von der Fünf-Sterne-Bewegung. Das war die Arroganz der Regierung, die in diesen Monaten nicht auf diejenigen hören wollte, die wie wir gesagt haben, dass wir auch ein Gesetz für den Senat brauchen. Denn man weiß ja nie, wie ein Referendum ausgeht. Das kann man nicht vorhersagen. Man muss garantieren, dass das Wahlgesetz für den Senat dem Wahlgesetz für die Abgeordnetenkammer zumindest ähnelt. Die Opposition schießt bereits aus allen Rohren und drängt auf baldige Neuwahlen. Wenn auch das Thema Euro bei der Abstimmung keine große Rolle gespielt hat, war die Entscheidung doch auch ein Votum gegen eine subjektiv empfundene Fremdbestimmung von außen. Pierluca Azzaro war mit seinen Gedanken sicher keine Ausnahme. Mich hat die Einmischung von verschiedenen fremden Staatschefs gestört. Das ist ein Übergriff, das hat es nie gegeben, das ist unangenehm. Ich glaube, dass nicht wenige wie ich reagiert haben und entschieden haben, dass die Italiener entscheiden müssen, was bei ihnen zu Hause passiert. Das Europäische Haus scheint mit dem heutigen Tag wieder ein Stück mehr in Schieflage geraten zu sein.
Europa ein schiefes Haus. In Brüssel gibt man sich jedenfalls Mühe, es zu stützen. Gerade die Verhältnisse in der Eurozone, in der Italien die drittgrößte Volkswirtschaft ist. Die Finanzminister wollten über diese Verhältnisse, insbesondere beim ewigen Patienten Griechenland, heute reden. Ja, und dann kam eben das italienische No. Und direkt danach die Absage des Kollegen aus Rom, Ralf Siener.
Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan trat den Weg nach Brüssel zur Sitzung mit seinen Ministerkollegen aus der EU erst gar nicht an, sondern widmete sich dem Krisenmanagement in Rom.
Regarding Italy, our colleague Pier Carlo Padoan could not attend today's meeting for understandable reasons.
Aus verständlichen Gründen könne der italienische Finanzminister beim Treffen mit seinen EU-Kollegen nicht dabei sein, sagte in Brüssel Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem.
I spoke to him this morning.
Dijsselbloem, der zugleich Finanzminister der Niederlande ist, telefonierte mit Padoan und dasselbe tat der deutsche Bundesfinanzminister.
Ich habe eben mit meinem italienischen Kollegen telefoniert,
betonte Wolfgang Schäuble bei seiner Ankunft in Brüssel. Nicht wenige in Brüssel und in den Hauptstädten der EU hoffen darauf, dass der als besonnen und berechenbar geltende italienische Finanzminister Pier Carlo Padoan der Nachfolger von Matteo Renzi wird.
Italien muss wirtschaftlich, politisch den Weg, den Ministerpräsident Renzi in den letzten 3 Jahren gegangen ist, mit großer Konsequenz fortsetzen,
appelliert Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Und sein Appell hat einen deutschlandspezifischen Hintergrund. Denn Italiens Zentralbank steht bei der Deutschen Bundesbank mit mehreren 100 Milliarden Euro in der Kreide. Und die Möglichkeiten der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und des Euro-Rettungsschirmes ESM, Italien mit seinem Megaschuldenberg in einer Rekordhöhe von über 2,3 Billionen Euro zu stabilisieren, sind beschränkt. Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem unterstreicht deshalb in Brüssel, nach dem gescheiterten Referendum müsse man die politischen Entwicklungen in Italien jetzt allerdings erst einmal abwarten.
After yesterday's referendum, we will await the political developments in Italy.
Der Handlungsdruck für Italien ist allerdings hoch, denn der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr entspricht nicht den Sparvorgaben der EU-Kommission.
Therefore the Eurogroup invites Italy to take necessary steps.
Die EU-Finanzminister laden Italien ein, die notwendigen Reform- und Sparmaßnahmen zu ergreifen, betont Eurogruppenchef Dijsselbloem an die Adresse Roms. 1000 Tage war Matteo Renzi im Amt. 65 Mal hat in Italien in der Nachkriegszeit die Regierung gewechselt. Selbst wenn es in Italien zu vorgezogenen Neuwahlen komme, seien die Italiener mit diesem Phänomen also sehr vertraut, betont Wolfgang Schäuble in Brüssel.
Ich glaube, die Italiener haben viel Erfahrung, mit solchen Situationen umzugehen, und deswegen befürchte ich gar nichts.
Wolfgang Schäuble also demonstrativ gelassen, trotz der schwierigen Finanzlage Italiens. Ansonsten war vor allen Dingen Bedauern zu denjenigen, die sich entsprechend äußerten, gehörte auch Bundesaußenminister Steinmeier.
Dies ist eine Regierungskrise und keine Staatskrise, auch nicht der Untergang des Abendlandes, aber sicherlich auch kein positiver Beitrag inmitten unserer europäischen Krisensituation. Das, was Renzi mit seiner Regierung auf den Weg gebracht hat, war aus meiner Sicht nicht nur richtig, es war aus meiner Sicht auch notwendig. Und ich hoffe, dass eine zukünftige Regierung in Italien diesen Weg weitergeht.
Soweit Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Übrigens haben nicht alle politischen Parteien in Berlin den bevorstehenden Rücktritt von Matteo Renzi bedauert, aber die Bundesregierung eben doch. Entsprechend hat sich die Kanzlerin auch geäußert. Es wird einsamer um sie herum. Christoph Prössl berichtet aus Berlin.
Auf Twitter wurde heute mehrfach ein Foto geteilt aus dem April 2016. Darauf zu sehen, Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Terrasse des Schlosses Herrenhausen in Hannover, gemeinsam mit US-Präsident Obama, dem französischen Präsidenten Hollande, dem britischen damals noch Premierminister Cameron und dem Italiener Matteo Renzi. Das Bild spiegelt die Vergänglichkeit politischer Macht. Obama ist bald Geschichte, Cameron ist längst aus dem Amt gefegt, Hollande tritt nicht wieder an und Renzi ist zurückgetreten. Die Personen stehen für die Kräfte, die um Merkel herum wirken. Brexit, Kampf gegen das Establishment, erstarkende Rechte in Frankreich. Und jetzt auch noch Renzi, der sich des Mitgefühls von Bundeskanzlerin Merkel sicher sein kann.
Ich bin traurig, dass das Referendum in Italien nicht so ausgegangen ist, wie der Ministerpräsident sich das gewünscht hat. Denn ich habe seinen Reformkurs immer unterstützt. Aber das ist natürlich eine inneritalienische Entscheidung, die wir zu respektieren haben.
Von der Bundesregierung sonst keine tiefere Analyse. Stichwort inneritalienische Angelegenheit. Die SPD fürchtet um die Stabilität Italiens.
Dieses Scheitern in Italien darf jetzt nicht zu politischer Instabilität führen,
sagte Generalsekretärin Katharina Barley. Aus ihrer Sicht war das Referendum in Italien keine Abstimmung über Europa. Ganz anders bewertet das die Linkspartei. Renzi wollte den Abbau der Demokratie, sagte Parteichefin Katja Kipping, auch um seine neoliberale Politik umzusetzen.
Die Mehrheit der Italiener hat diesem Versuch eine klare Absage erteilt. Und ich sage auch ganz klar, das Nein der Italiener ist auch ein Nein zu Merkels besten Freund in Italien und damit zum neoliberalen Krisenregime.
Und um es ganz deutlich zu machen, auch wenn die Protestbewegung Fünf Sterne ähnlich laut jubelt wie die Linkspartei, mit denen will Katja Kipping nichts zu tun haben.
Es gehört natürlich auch zu dem Ärgerlichen und Widersprüchlichen unserer aktuellen Situation in Europa, dass leider dieses positive Votum auch die rechtspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung jetzt vor allen Dingen für sich als Gewinn verkauft.
Die Grünen sehen die Gefahr einer politischen Krise, wenn es nicht gelingt, die Menschen in Italien zusammenzuführen, sagte Parteichefin Simone Peter.
Wichtig ist, dass wir in Europa und gerade auch die Bundesregierung alles daran setzt, dass Italien stabilisiert wird, dass wir die soziale Krise, die wirtschaftliche Krise eingefangen kriegen und dass wir von dem resoluten Sparkurs der letzten Jahre abrücken und mehr Möglichkeiten auftun, wie wir investieren können, wie wir die dramatische Arbeitslosigkeit eingrenzen.
Um so zu verhindern, dass eine mögliche politische Instabilität zum Erstarken der Rechten führen könnte, so das Kalkül der Grünen.
Soweit die Stimmen also aus Brüssel und Berlin zur Abstimmung zum Ergebnis gestern in Italien. Unser Rom-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler jetzt mit einem Kommentar.
Man könnte sich's jetzt einfach machen und sagen, Matteo Renzi hat sich verzockt. Er war zu siegesgewiss, hat gedacht, es werde die Italiener beeindrucken, wenn er sagt, ich trete zurück, wenn die Reform scheitert. Er hat unterschätzt, dass viele Wähler nicht technische Spezialfragen einer Verfassung im Kopf haben, wenn sie über so eine Reform abstimmen, sondern die Tagespolitik. Und überhaupt, Matteo Renzi hat zu viel gewollt. Musste man gleich alles in diese Reform packen und 46 Artikel der Verfassung, die in Italien erstaunlich beliebt ist, auf einmal ändern? Demnach ist Renzi Opfer seines Größenwahns geworden und das können viele auch in Italien nicht leiden. Er hat geglaubt, diese Reform, verbunden mit ihm an der Regierung, bringe die Italiener zum Ja-Sagen. Das hat nicht funktioniert. Man könnte auch sagen, das war keine gute Reform und die Italiener hatten mit einigem Recht Bauchschmerzen, dafür zu stimmen. Mehr Macht für die Regierung, weniger parlamentarische Kontrolle, mehr Kompetenzen für den bei vielen verhassten Zentralstaat. Das ist kein Programm, das die Menschen begeistert. Und dann hat Matteo Renzi seine Beliebtheit überschätzt. Er hat gedacht, es reiche, viel von Reformen zu reden und hin und wieder mal eine durchzubringen. Aber er hat das Wichtigste übersehen. Reformen müssen bei den Bürgern etwas verbessern. Und diese Verbesserung sehen viele Italiener nicht. So gesehen ist Matteo Renzis Scheitern nur folgerichtig. Aber das ist zu einfach, denn gescheitert ist nicht nur der Politiker Matteo Renzi und nicht nur seine Reform, gescheitert ist der Teil Italiens, der die Hoffnung noch nicht aufgegeben hatte, dass gute Politik die Dinge verändern kann. In Italien werden nun die Populisten den Ton angeben, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Nord haben es geschafft, mit pauschaler Antipolitik, mit dem Schüren von Angst und Hass, fast 60% der Italiener zu Nein-Sagern zu machen. Politik gegen jemanden zu machen ist einfacher, hat Matteo Renzi gestern gesagt, aber Politik für etwas zu machen ist schöner. Da hat er recht, aber für so eine Reform gibt es nun mal keinen Schönheitspreis. Italien hat jetzt wieder lange Monate vor sich, in denen die Parteien sich zerfleischen und nicht zustande bringen, in denen es nicht um die Zukunft des Landes geht, sondern um die beste Ausgangsposition für das nächste Rennen um die Wählerstimmen, in denen die Legitimität für den Staat wichtiger Institutionen in Frage gestellt wird. Das größte Problem des Landes sind Politiker, die nur ihren eigenen Nutzen im Sinn haben, Parteien, die nicht das Beste für das Land auf ihren Fahnen haben, sondern die kleine Maschinen des Machterhalts, der Posten und Pöstchen sind. Das alles geht jetzt weiter. Zu lange schon sind in Italien die nötigen Reformen nicht vorangekommen. Zu lange schon warten viele Italiener darauf, dass sich endlich etwas ändert. Zu viel Zeit wurde vertan. Zeit, die Italien in der Lage, in der das Land ist, nicht hat. Auch deshalb ist das Nein destruktiv. Auch deshalb hätte man Renzi gewünscht, er könnte weitermachen. Schon allein, damit das Land in Bewegung bleibt. Aber die nahe Zukunft Italiens, sie wird nun ziemlich düster.
Herr Christoph Kitzler kommentierte, Sie hören das Echo des Tages, ist 18.45 Uhr. Europa sorgt sich um Italien. Die Nachrichten gestern aus Österreich haben in Brüssel dagegen eher für Erleichterung gesorgt. Es wird vorerst kein Rechtspopulist in die Wiener Hofburg einziehen. Andrea Beer über den Tag heute in Wien.
Alexander Van der Bellen hat es also geschafft.
Wir haben gewonnen.
Ende Januar wird der frühere Grünen-Chef nun als Bundespräsident vereidigt. Die Wahlparty war lang, doch dieser Wiener hat ihn nicht gewählt.
Das ist der unfähigste, der falscheste Hund, muss ich schon sagen, der da heute Präsident, der Ersatzkaiser spielt. Das ist der total falsche Mensch.
Der Vorsprung des 72-jährigen Van der Bellen ist so klar, dass die Briefwahlstimmen keinen gravierenden Einfluss mehr haben. Sie werden seit 9 Uhr heute Vormittag ausgezählt. Akribisch genau, denn wegen schlampig und regelwidrig ausgezählter Briefwahlstimmen musste die Stichwahl ja überhaupt wiederholt werden. Damals hatte Van der Bellen nur eine hauchdünne Mehrheit, jetzt liegt er mit rund 300.000 Stimmen vor Norbert Hofer. Das Van der Bellen-Team konnte viel besser mobilisieren als das Hofer-Lager, so analysiert es Günther Ogris vom Meinungsforschungsinstitut SORA.
Die stärkste Zuwanderung an Stimmen für Van der Bellen ist durch die Mobilisierung von Nichtwählern gelungen. Die Unentschlossenen, die doch hingegangen sind, das war relativ beeindruckend, dass die Wahlbeteiligung noch einmal gestiegen ist, obwohl es so viel Ärger gegeben hat, dass die Wahl wiederholt wird.
Europa war ein wahlentscheidendes Thema, meint der Politologe Anton Pelinka. Eine Mehrheit in Österreich wolle offensichtlich keinen Bruch mit der EU riskieren.
Auch wenn Hofer ja hier im Wahlkampf da eher vorsichtig war, ist das Image geblieben. Bei Hofer kann man nicht sicher sein, ob das nicht als ein Signal weg von der Europäischen Union verstanden wird.
Mit dem EU-Thema konnte Van der Bellen auch in vielen Gemeinden quer durch Österreich punkten, vor allem bei der konservativen Klientel. In mehr als 280 Gemeinden drehte er das Ergebnis sogar im Vergleich zum Mai zu seinen Gunsten. Frauen, Bürger mit Abitur oder Uni-Abschluss, Angestellte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst wählten Van der Bellen, männliche Arbeiter vor allem Norbert Hofer. Dieser erkannte seine Niederlage noch am Abend an und die FPÖ will die Wahl nicht anfechten.
Das tut natürlich sehr weh, muss ich ehrlich zugeben. Und ich möchte auch sagen, ich werde meine Wähler nicht im Stich lassen. Ich werde bei der nächsten Landratswahl antreten und wer weiß, was in 6 Jahren passiert. Vielleicht darf ich dann nochmal antreten bei einer Präsidentschaftswahl.
Hofer hat verloren, doch parteiintern könnte er Parteichef Heinz-Christian Strache nun gefährlich werden. Der Politologe Peter Filzmaier meint, allein die Debatte darüber schade der FPÖ. Filzmaier sieht jedoch erst nach einer Parlamentswahl mögliche Probleme.
Ich sehe eher Streitpunkte nachher, wenn das Ergebnis durchwachsen ist, wenn man in den Regierungsverhandlungen für eine Koalition punkten muss, ob dann nicht der als gemäßigter geltende Hofer, obwohl er nicht immer so war im Präsidentschaftswahlkampf, dann vielleicht als bessere Führungsperson gesehen wird, aber wohl kaum vor der Wahl, die will man gewinnen.
In Umfragen liegt die FPÖ regelmäßig bei über 30%. Regulär wird 2018 ein neues Parlament gewählt. Beobachter halten es allerdings für möglich, dass die Große Koalition unter SPÖ-Kanzler Kern vorher auseinanderbrechen könnte. Diese Frau bringt auf den Punkt, was viele denken.
Also ich glaube, wir brauchen jetzt ein bisschen Ruhe.
Unterm Strich hat der lange und teilweise aggressive Wahlkampf beiden Kandidaten geschadet. Van der Bellen und Hofer verloren seit Mai rund 10% ihrer Glaubwürdigkeit. Querbeet kamen heute trotzdem Gratulationen an Van der Bellen. Von Wirtschaftsverbänden, von der israelitischen Kultusgemeinde Wien oder von der türkischen Kulturgemeinde in Österreich. Grundsätzlich betonten alle sinngemäß, Van der Bellen werde ein Präsident, der Österreich glaubwürdig und weltoffen in Europa verkörpern würde.
Kommen wir nach Deutschland. Hier bereiten sich die Parteien auf den Bundestagswahlkampf 2017 vor. Morgen beginnt in Essen der Parteitag der CDU. Die Delegierten haben wichtige Fragen natürlich zu beantworten. Mit welchem Programm wollen sie für sich werben? Wie geschlossen stehen sie hinter ihrer Spitzenkandidatin und Kanzlerin Angela Merkel? Eben hat CDU-Generalsekretär Tauber die Presse über Planung und Abläufe informiert. Darüber sprechen wir jetzt live mit Anna Engelke in Essen. Wie blank liegen die Nerven vor diesem Wahlkampf, der ja doch für die Christdemokraten ein paar Herausforderungen bereithält?
Ja, die Nerven liegen nicht so blank wie noch vor dem CDU-Parteitag vor einem Jahr. Es ist deutlich entspannter, was vor allem damit zu tun hat, dass die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, im vergangenen Jahr stark zurückgegangen ist. Und deswegen sieht Kanzlerin Merkel zum Beispiel auch die ständige Forderung der CSU nach einer Obergrenze sehr gelassen. In einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, das morgen erscheint, da sagt Merkel, sie wolle den Streit mit der CSU über eine Obergrenze zurückstellen. Es gebe zwar unterschiedliche Auffassungen, aber damit sollten wir leben können, so die CDU-Vorsitzende wörtlich.
Was die heiklen Themen sind, das sieht man ja auch daran, dass der Leitantrag hier und da noch ein bisschen korrigiert worden ist. Zum Beispiel in Sachen Flüchtlingspolitik nach einem Vorschlag des baden-württembergischen Innenministers Strobel. Worum geht es?
Ja, der Thomas Strobel, der baden-württembergische Innenminister, der hat in der vergangenen Woche deutliche Verschärfungen gefordert, und zwar bei der Abschiebung von abgelehnten Flüchtlingen. Und so wie ich jetzt CDU-Generalsekretär Tauber gerade verstanden habe, hat Strobel einige dieser Punkte auch im Leitantrag unterbringen können, aber nicht alle. Tauber sagte, die CDU-Spitze habe sich etwa auf die Forderung verständigt, die Möglichkeiten für den Ausreisegewahrsam von bisher wenigen Tagen, bisher sind das 4 Tage, auf 4 Wochen zu verlängern. Und dann geht es auch so, soll es zukünftig gehen nach dem Willen der CDU, dass mit vollzogener Abschiebung eine Wiedereinreisesperre gelten soll. Und so Forderungen wie von Strobel wie die Abschiebung von kranken Asylbewerbern oder die Rückkehr zum ursprünglichen Dublin-Vertrag, damit hat sich Strobel offenbar nicht durchsetzen können. Tauber sprach gerade von einer Position mit Maß und Mitte, nicht blauäugig, aber auch nicht unnötig hart.
Maß und Mitte, ist das auch das Stichwort für die Steuerpolitik?
Bei der Steuerpolitik gibt es eine leichte Verschärfung bei dem Punkt, was die Steuererhöhung angeht. Dort steht jetzt in der Formulierung des Leitantrags, wir schließen Steuererhöhung grundsätzlich aus. Insbesondere auch eine Verschärfung der Erbschaftssteuer und eine Einführung der Vermögensteuer. Die Frage ist allerdings, was grundsätzlich heißt, denn dahinter verbergen sich unterschiedliche Ansichten. Finanzminister Wolfgang Schäuble hätte gerne etwas mehr Spielraum, zum Beispiel um möglicherweise den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Und andere in der CDU lehnen einen solchen Spielraum ab.
Keine Steuererhöhungen also und ein bisschen mehr Härte gegenüber Flüchtlingen. Morgen beginnt der Parteitag. Wann wird es besonders spannend?
Ab 10.30 Uhr, da beginnt der Parteitag und um 11.15 Uhr ungefähr fängt Angela Merkel mit ihrer Rede an. Und wir gucken dann alle, wie lange, wenn sie dann fertig ist mit ihrer Rede, wie lange applaudieren die 1001 Delegierten und vor allen Dingen, mit wie viel Prozent wird Angela Merkel wiedergewählt. Knapp 97% waren es vor 2 Jahren. Das war ihr bestes Ergebnis bislang. Und jetzt versucht die CDU-Führung so die Latte niedrig zu legen und sagt, alles über 90% ist gut. Wir werden es morgen sehen.
Anna Engelke war das live aus Essen, wo morgen der Parteitag der CDU beginnt. Natürlich werden wir hier auf WDR5 und NDR Info über das Ergebnis für Angela Merkel berichten. Es war am 9. Februar in diesem Jahr, als bei Bad Aibling 2 Regionalzüge in früher Morgenstunde auf einer eingleisigen Strecke aufeinander zurasten. 12 Menschen sind ums Leben gekommen, 90 wurden verletzt, viele von ihnen lebensgefährlich. Und für die meisten, auch für viele Helfer, bedeutet das Unglück von Bad Aibling bis heute eine Zeitenwende. Es gibt einen davor und einen danach. Heute verurteilte das Amtsgericht Traunstein den Fahrdienstleiter. Der 40-Jährige hatte im Dienst auf seinem Handy gespielt und davon abgelenkt falsche Signale gegeben. Am Ende drückte der 40-Jährige beim Notruf dann noch auf die falsche Taste. Für all das wurde er heute zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Julia Binder berichtet.
Für manche der unbeteiligten Prozessbeobachter war die Strafe für den Angeklagten zu gering.
Ja, ich bin dafür, dass er die Höchststrafe kriegt, weil die Toten kehren nicht mehr zurück.
Es sind nicht so viele Fehler passiert, ne?
Und wenn einem langweilig ist und sowas spielt, also das ist eine Frechheit.
Das Online-Spiel auf dem Handy hatte auch bei der Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters Erich Fuchs eine große Rolle. Er folgte weitgehend dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, erklärt Gerichtssprecher Tobias Dallmeier.
Das Gericht hat bei der Strafzumessung betont, dass der Angeklagte in erheblichem Maße Schuld auf sich geladen hat, weil er mit seinem Handyspielen so abgelenkt war, dass er seine normalen Dienstpflichten nicht mehr wahrnehmen konnte. Das Gericht hat auch betont, dass kein Augenblicksversagen vorlag, sondern der Angeklagte über einen sehr langen Zeitraum ganz massive Fehler begangen hat.
Doch der Vorsitzende Richter Erich Fuchs betonte auch, dass trotz des fahrlässigen Handelns einiges strafmildernd für den 40-jährigen Angeklagten berücksichtigt werden müsse. Er sei selbst tief erschüttert und betroffen, habe die Schuld nie bei anderen gesucht und stehe zu seiner eigenen Verantwortung. Auch Oberstaatsanwalt Jürgen Brandt betont:
Es geht hier nicht um einen Schwerverbrecher. Es geht hier um eine Person, die sich bis dato noch nichts hat zu Schulden kommen lassen.
Einige der Betroffenen nehmen die Entschuldigung des Fahrdienstleiters trotzdem weiterhin nicht an. Sie leiden noch zu sehr unter den Ereignissen und Folgen des Zugunglücks. Ein junger Mann war heute beispielsweise mit Krücken in den Gerichtssaal gekommen. Beim Zusammenprall der beiden Nahverkehrszüge auf der eingleisigen Strecke zwischen Kolbermoor und Bad Aibling war er so schwer verletzt worden, dass er noch heute, knapp 10 Monate nach dem Unfall, nicht richtig gehen kann. Auch Joachim Bloßfeld wurde in einem der Züge verletzt.
Ich finde das Urteil unterstes Maß, weniger auf keinen Fall, weil es bringt die Opfer nicht wieder. Andererseits kann man auch nicht sagen, pro Todesopfer so und so viele Wochen, Monate oder so. Natürlich kann man das nicht machen.
Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung überlegen noch, ob sie Revision einlegen wollen. Dafür haben sie eine Woche Zeit. Sicher ist bereits, dass einige Nebenkläger zivilrechtlich gegen die Deutsche Bahn vorgehen werden, erklärt Opferanwalt Friedrich Schweikert.
Wir werden jetzt anfangen, die zivilrechtlichen Ansprüche durchzusetzen. Und dafür sind noch andere Fragen zu klären, das noch andere Gutachten in Auftrag zu geben. Das wird noch ein bisschen dauern. Es ist wichtig, dass die Bahn einfach die Fehler eingesteht. Es ist wichtig, dass man auch eine Entschuldigung von der Bahn bekommt. Rein pragmatisch ist es so, dass man von der Bahn letztendlich, was die Schadensersatzzahlung angeht, einfach einen wesentlich solventeren Schulden hat.
Neben all den juristischen Fragen waren sich in Traunstein heute so ziemlich alle darüber einig, was Oberstaatsanwalt Jürgen Brandt auf den Punkt brachte.
Zufrieden in diesem Prozess kann ich nicht sein. Ich wäre zufrieden, wenn dieser Unfall nicht passiert wäre.
3,5 Jahre Haft für den Fahrdienstleiter in Bad Aibling. Julia Binder berichtete aus Traunstein. In Sirte in Libyen ist anscheinend gelungen, was die irakische Armee in Mosul noch nicht geschafft hat. Das Vertreiben der IS-Terroristen aus der Stadt. Regierungstruppen melden heute jedenfalls aus Libyen diesen Erfolg, auch wenn es wohl vereinzelt noch Kämpfe gibt. Carsten Kühntop berichtet.
Die letzten Kämpfer des IS in Sirte ergaben sich. Kurz darauf teilte ein Sprecher der regierungstreuen Milizen mit, man habe die Stadt nun wieder vollständig in der Hand. Sirte war einst die Hochburg des IS in Libyen. Die Extremisten kontrollierten zu beiden Seiten mehrere 100 Kilometer Mittelmeerküste. Im Mai begann dann eine Offensive zu ihrer Vertreibung. Zunächst gab es schnelle Fortschritte, doch die Kämpfe um das letzte Stadtviertel und schließlich um die letzten Gebäude, die der IS noch hielt, zogen sich dann über Monate hin. Jetzt kontrollierte IS in Libyen kein Gebiet mehr. Viele der Terroristen dürften aber in der Wüste untergetaucht sein, als Schläferzellen, die jederzeit wieder aktiv werden könnten. Gut 5 Jahre nach dem Sturz von Machthaber Gaddafi hat Libyen weiterhin keine Staatsmacht und keine geeinten Sicherheitskräfte. Zahllose Milizen ringen nach wie vor um Einfluss, immer wieder auch mit Gewalt. Und die von den Vereinten Nationen unterstützte Regierung in Tripolis konnte bisher nicht Tritt fassen.
Verlassen die Briten die EU? Das ist noch nicht endgültig geklärt. Zwar hat im Referendum die Mehrheit für den Brexit gestimmt, aber muss eine solche Entscheidung nicht das Parlament treffen? Heute ging der Streit um diese Frage in eine neue Runde. Der Prozess vor dem Supreme Court hat begonnen. Thomas Spickhofen dazu.
Der erste von 4 Anhörungstagen vor dem Supreme Court verlief unspektakulär. Eine Menge trockener Stoff sei das ja auch, meinte ein Beobachter. Nichts zu spüren war im dicht besetzten Saal von der Aufregung, die das Urteil des High Court Anfang November begleitet hatte. Der High Court hatte entschieden, dass erst das Parlament befragt werden muss, bevor die Regierung den Austrittsprozess aus der EU formal starten kann. Danach hatte eine der Klägerinnen Morddrohungen erhalten. Die Richter wurden als Feinde des Volkes beschimpft. Man sei sich bewusst, dass das Verfahren ein großes öffentliches Interesse und eine Menge starker Gefühle hervorrufe, sagte der Vorsitzende Richter Lord Neuberger heute zum Auftakt. Aber man werde streng nach rechtlichen Erwägungen entscheiden, politische Fragen spielten keine Rolle. An diesem ersten Tag hatte die Regierung das Wort. Sie könne Artikel 50 des Lissabonner EU-Vertrages allein aktivieren, ohne das Parlament noch einmal befragen zu müssen, sagte ihr Vertreter. Denn sie setze damit nur um, was durch das Referendum beschlossen worden sei, und das wiederum habe ja das Parlament selbst in Auftrag gegeben. Morgen wird sich die Klägerseite äußern. Am Donnerstag soll die Anhörung abgeschlossen sein. Mit einer Entscheidung wird erst im Januar gerechnet.
Und zum Schluss noch eine Nachricht aus der Fußball-Bundesliga. Darmstadt 98 hat sich von Trainer Norbert Meyer und gleicher noch von seinem Sportchef Holger Fach getrennt. Das 0:2 gegen den Hamburger SV gestern war wohl doch zu viel. Jetzt gibt es einen Übergangstrainer. Das war das Echo des Tages. Sie können die Sendung gerne auf unseren Seiten herunterladen. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.